Wenn du Konzernkunden als Kunden gewinnen möchtest, dann musst du dir dieses Video unbedingt vorher anschauen. Ich breche mir dir Schritt für Schritt runter, warum Konzernkunden komplett anders sind als andere Kunden und wie du es psychologisch betrachten musst und wie du diesen Sales- und Marketingprozess auch komplett anders denken, handeln musst und aber auch anderes sinnvolles Budget zur Verfügung stellen musst. Am Ende vom Video gehen wir noch Schritt für Schritt darauf ein, wie die Angebotsstruktur ausschauen sollte, um Konzernkunden einfachst möglich zu gewinnen. Aber auch eine Sache, und zwar, was ist im Konzernmarketing anders, was man bei kleineren KMUs oder Selbstständigen im Marketing anders betrachten darf. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Als allererstes, warum sind Konzernkunden anders? Du musst folgendermaßen sehen, wenn du vielleicht auf Selbstständige, vielleicht auf kleinere KMUs und ein inhabergeführte Unternehmen gehst, ja, so häufig höre ich, ja, ich möchte nur auf inhabergeführte Unternehmen gehen. Und die Antwort oder der Hintergrund ist häufig, dass die Entscheidungsprozesse so kompliziert sind. Ja? Und in Konzernen ist es nun mal so, wenn man in einem Konzern relativ hoch oben, wenn man jetzt nicht ganz oben ist, sondern so ein bisschen in einem mittleren Management, in der Sandwich-Position, die meistens irgendwie schon auf jeden Fall viel Entscheidungsrolle haben in deinem Prozess, dann sind die nicht mega skilled beim Thema Entscheidungen treffen. Die haben diesen Entscheidungsmuskel nicht sehr stark. Warum? Weil sie halt Schritt für Schritt dorthin gewachsen ist. Stell dir nochmal vor, als Selbstständiger, denk nur an dich oder an deine Firma, wie viele Entscheidungen musst du tagtäglich treffen. Wenn man aber in so einem gesamten großen Konstrukt drinnen ist, dann hat man viel weniger Entscheidungen, die man treffen muss und die Menschen sichern sich auch viel lieber ab mit anderen Entscheidungen, mit anderen Menschen. Das heißt, plötzlich ist dieser Entscheidungsskill mit den Menschen, denen du sprichst, nicht so ausgeprägt. Und je besser Menschen Entscheidungen treffen können, umso schneller geht es natürlich. Und je schlechter sie es können, umso langsamer geht es. Das Zweite ist, es gibt ganz, ganz viele Entscheidungsinfluencer in einem Prozess. Denk nur mal, wenn du mit einem inhabergeführten Unternehmen sprichst, sagen wir, es hat 30 Mitarbeiter und du hast einen Geschäftsführer. Wenn du den überzeugt hast, dann lasse ich mir einreden, es kommt auf die Dienstleistung darauf an, dass du vielleicht eine Person noch überzeugen musst, maximal. Meistens ist es aber so, wenn es einen entschieden hast, der sagt im Call, go und let's go. Wenn du als B2B-Dienstleister planbar, vorhersehbar Kunden gewinnen möchtest, dann ist wahrscheinlich kein Geheimnis mehr mittlerweile, dass LinkedIn eine wirklich gute Plattform ist. LinkedIn kann man organisch Dinge machen oder mit bezahlter Werbung. Wir sagen mittlerweile aus ganz, ganz viel Erfahrung, bezahlte Werbung ist absolut Killer für sehr, sehr viele Angebote. Und wir haben ja LinkedIn-Bibel, die wahrscheinlich schon 10.000 Mal downgeloadet ist. Wir haben jetzt ein absurdes, crazy, krankes Update gemacht, wo wir ultra viel Erfahrung aus LinkedIn, aber auch LinkedIn Ads reingepackt haben, was du direkt anwenden und umsetzen kannst. Wir haben ein Update gemacht, das kannst du dir unter diesem Video holen. Klick auf den Link unter diesem Video und hol dir die LinkedIn-Bibel für mehr planbare B2B-Kundengewinnung mit echt qualitativ guten Kunden. Weil bei LinkedIn kannst du aussuchen, ob du ein Unternehmen haben möchtest mit 10 Mitarbeiter, 100 oder 1000. Und das macht einen riesen Unterschied für deinen Kundenwert. Deshalb hol dir unter diesem Video die LinkedIn-Bibel, wo wir alles runtergebrochen haben.
Bei größeren Firmen musst du durch eine Influencer-Welt dich durcharbeiten. Ja, wenn du überlegst, eine Entscheidung, die du herbeiführen möchtest, dass sie vielleicht den ersten Schritt mit deiner Dienstleistung gehen, dann müssen mehrere Influencer, das heißt Entscheidungsinfluencer, hier überzeugt und abgeholt sein, dass es für sie Sinn macht und dass sie sagen ja. Und die rückversichern sich gegenseitig. Die reden miteinander und dann ist die Meinung von jedem entscheidend wichtig. Und außer der Teamdynamik ist irgendwie so, dass einer egal ist, ist es wichtig, da alle gut abzuholen. Und deshalb darfst du es nicht so ein Close-and-Forget-Prozess, das funktioniert dort sowieso gar nicht, aber du musst immer bedenken, du musst mehrere Influencer und Entscheider abholen, damit du eine ganze Firma gewinnst. Die ganze Firma hat natürlich viele, viele Vorteile, dass sie einen hohen Kundenwert haben, aber das ist was du nicht vergessen darfst. Das ist entscheidend wichtig. Du musst mehrere Menschen abholen. Dann, bei Konzernen ist es so, es ist wichtig, einmal den First Deal zu landen. Das ist noch viel wichtiger als bei kleinen Firmen. Warum? Da musst du dich durch den Einkauf einmal durchquetschen. Durch den Einkauf musst du durchkommen. Und wenn du als Dienstleister einmal gelistet bist, dann hast du den ersten Schritt einmal geschafft, wenn du durch das Compliance durchgekommen bist. Jetzt kommt immer natürlich auf die Dienstleistung drauf an, welche Komplexität deine Dienstleistung hat und so weiter und so fort. Aber das ist im Grunde das, was ganz entscheidend ist. Ja, wir haben zum Beispiel, wir sind an einer Chip-Handelsfirma beteiligt. Und bei dieser Chip-Handelsfirma handeln mit Mikrochips. Ja, und das bedeutet, wenn wir bei einer größeren Firma gelistet sind, da geht es noch gar nicht darum, dass wir sofort einen krassen Revenue mit denen machen, dass wir viel Umsatz und viel Profit mit denen produzieren, sondern es geht einfach nur mal darum, dass wir mit denen, dass wir als Lieferant gelistet sind und dass sie überhaupt compliance-mäßig firmenintern mit uns arbeiten dürfen. Und das zu erreichen ist schon einmal häufig gut. Deshalb manchmal kleine First Deals einfach machen, um einmal den Fuß in der Tür zu haben, dass es erlaubt ist, dass du mit denen was arbeiten darfst. Dann Fehler ist etwas ganz Wichtiges. Der häufigste Grund, warum B2B-Verträge nicht zustande kommen im größeren Segment, sind nicht irgendwelche, keine Ahnung, Stalling oder sonst irgendwas, Budget, das sind nicht die häufigsten Gründe. Der häufigste Grund, das, wovor Menschen Angst haben, ist Angst haben, einen Fehler zu machen. Menschen haben Angst, einen Fehler zu machen, eine Fehlentscheidung zu treffen, die dann auf sie zurückfällt. Wer hat keine Entscheidung getroffen, fragt keiner. Aber wenn du einen Scheiß, sagen wir jetzt mal, einen Coach beauftragt hast, einen Führungskräfte-Workshop, ja, und du holst 20 Führungskräfte zusammen und die Person ist ein schlechter Leader und ein schlechter Führungskräfte-Coach, mehr oder weniger, die den Workshop macht, dann wird nachher gefragt, ja, wer hat denn den beauftragt? Und dann fällt das schlecht auf die Person zurück. Gesichtsverlust. Das ist das, was Menschen verhindern wollen. Gleichzeitig ist es aber auch so, die haben alle, die verhalten sich grundsätzlich so, dass sie einfach keine Fehler machen wollen und dass nichts auf sie zurückfällt und dass sie immer den Finger in eine andere Richtung zeigen wollen. Und deshalb müssen wir unseren Verkaufsprozess so aufsetzen, dass wir so viel wie möglich Vertrauen aufbauen und diese keine Fehlentscheidung treffen, bestmöglich ihnen abnehmen, dass sie ein sicheres und ein gutes Gefühl haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Motiv und das kriegt eine ganz neue Bedeutung. Im kleineren B2B-Segment, wenn wir zum Beispiel an unsere Kunden denken, ja, da geht es nicht so darum, keine Fehlentscheidung zu treffen, so stark, wie es in diesem größeren B2B-Segment geht, bei Konzernen. Und das ist eine ganz entscheidende Komponente. Da kommen dann Zertifikate ins Spiel, wie irgendein ISO-Zertifikat und so weiter und so fort. Ja. Das ist dann alles relevant. Dann gibt es Budgetstufen und Budgetzeiträume. Gibt es in eigentümergeführten Unternehmen auch nicht, weil da kommt wer her und sagt, ja, ich will das jetzt machen und dann machen wir das. Ja. In größeren Firmen gibt es Budgets, es gibt Jahresbudgets, die sind planbar und dann gibt es Zeiträume, wo die Budgets ausgegeben werden und es gibt Zeiträume, da werden die nicht so gut ausgegeben. Ja. Und es gibt Stufen an Leuten, die bestimmte Budgets selbst entscheiden können und du willst bei den Entscheidungsprozessen so wenig Entscheidungsstufen wie möglich involviert haben müssen. Nur weil sie selber entscheiden können, heißt nicht, dass sie selber entscheiden. Wichtig. Und in so Konzernen nehmen die Leute immer mehrere Influencer mit zu einer Entscheidung. Aber du willst es die Preisstruktur nochmal so aufsetzen, dass du so wenig wie möglich Stufen gleichzeitig durchlaufen musst. Das heißt, anstatt ein 100.000 Euro Produkt verkaufen, verkaufe ich vielleicht das allererste Mal ein 4-5K Produkt. Zum Beispiel der Neil Patel, kommen wir gleich nachher dazu, ja. Der hat eine Marketingagentur, eine sehr, sehr große, die hat er innerhalb von 8 Jahren aufgebaut auf über 250, 300 Millionen Umsatz. Im Jahr mittlerweile, ja. Eine der größten digitalen Marketingagenturen, die aufgebaut wurde in kurzer Zeit. Er hat natürlich ganz, ganz viel und das ist ein großer Teil seiner großen Umsätze. Machen was aus Konzerne, große Firmen. Warum? Große Firmen können viel Umsatz machen. Stell dir nochmal die Mathematik vor, du musst 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen und verkaufst irgendeine Agenturdienstleistung für 2K monatlich. Wie viele Kunden musst du dafür akquirieren? Ja? 2K monatlich ist 24.000 Euro im Jahr. Jetzt dividieren wir mal, sagen wir, 240 Millionen. Ja? Dividieren wir mal 240 Millionen Euro, dividieren wir das einmal durch 24.000 Euro. Ja? Da sind wir bei 10.000 Kunden. Ja? Das ist eine Anzahl, die ist, keine Ahnung, also es ist absurd, absurde Anzahl. Ja? Und deshalb natürlich große Firmen haben große Konzerne als Kunden. Und deshalb, Budgetentscheidungen sind da relevant. Und dann darfst du nicht immer Gedanken haben, ja, ich muss jetzt gleich den großen, großen Deal landen. Weil der Neil Patel zum Beispiel setzt sich der Firma, die gehört ihm, er macht 300 Millionen Jahresumsatz und der setzt sich in Sales Calls rein, wo er teilweise einen 2.000 Euro monatlichen Retainer closed. Als erstes. Das macht er jetzt aber nicht mit der, keine Ahnung, Friseursalon von nebenan, sondern das macht er mit einem großen Konzern, wo er ein Teilprodukt einmal verkauft, zeigen möchte, dass er delivert, dann verkauft er den in andere Produkte, verkauft in andere Regionen und so weiter und so fort und schafft damit eine Millionen Lifetime Value aufzubauen.
Falls du die LinkedIn-Bibel noch nicht geholt hast, holst dir unter diesem Video ist der Link. Absurd schön, ich sag's dir, 2.0, die 1.0 war schon absolut traumhaft. LinkedIn-Bibel 2.0, komplett skyrocket.
Das ist im Prinzip die Systematik. Auswirkungen davon natürlich, kleine Veränderungen bei Konzernen haben große Auswirkungen. Ja? Das musst du auch immer mit bedenken. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine CRM umstelle, ja? CRM-Umstellung bei einem Selbstständigen, der muss sich adaptieren, 2-3 Tage und dann ist es umgestellt. Wenn ich ein CRM in einem Konzern umstelle, dann ist es ein unfassbares Moloch von Projekt. Und deshalb ist eine Firma wie SAP zum Beispiel auch so wertvoll, weil SAP bei großen Firmen drinnen ist und die großen Firmen, die können gar nicht mehr wegwechseln von SAP beispielsweise oder von einem CRM, wenn sie zum Beispiel bei Salesforce einmal verwenden, die können gar nicht mehr wegwechseln, weil das so, weil deren Prozesse und deren Abläufe so ingrained sind und so viele Menschen sich an diese Abläufe gewöhnt haben, dass dieser Change-Prozess ein absolutes Moloch wäre. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Veränderungen sind wesentlich auswirkungsreicher als bei kleinen Kunden. Das musst du dir einfach immer bewusst machen. Wenn du eine kleine Veränderung machst, dann kann das eine wesentlich größere Auswirkung haben als bei kleineren Firmen und das musst du dir immer bedenken. Grundsätzlich, warum sind Konzerne aber trotzdem so spannend? Jetzt habe ich viel über Dinge gesprochen, die anders sind zu betrachten. Warum sind Konzerne aber trotzdem sehr spannend? Erstens, sie haben abstrakt viel höhere Projekte und Budgets. Wenn du Softwareentwickler bist und ein Softwareentwicklungsprojekt machst, dort kann es gleich einmal in die Multimillionenprojekte gehen. Das gleiche beim Cybersecurity. Bei kleineren Firmen in viel kleineren Budgets. Ganz, ganz logisch. Dann, die Kunden sind wesentlich stickier. Bedeutet, sie churnen nicht so leicht raus. Das heißt, churnen heißt, ein Kunde verlässt dich. Ein Konzernkunde, dass der dich verlässt, muss entweder schon wirklich blöd gelaufen sein, ja, oder du hast vielleicht echt massiv verkackt oder es hat irgendeine menschliche Komponente gegeben, die verloren gegangen ist. Aber Konzernkunden haben per se einfach eine viel geringere Wechselwahrscheinlichkeit. Ja? Das ist zum Beispiel auch im Softwarebereich so. Im Softwarebereich ist es so, dass du, wenn du, Churn ist eine sehr relevante Metrik, ja, wie oft wechseln Kunden, und es gibt verschiedene Level von Churn-Metriken, die gut sind. Wenn du Konzerne mit einer Software lieferst, ist zum Beispiel eine Churn-Metrik, kann der Churn, der Yearly Churn, darf quasi kaum existieren. Versus wenn du kleinere Unternehmen und Selbstständige targetierst als Zielgruppe mit einer Software, dann ist ein jährlicher Churn von irgendwie, dass 10% der Kunden wechseln, 20%, 30% noch gut teilweise. Ja? Kann ich dir von Freunden erzählen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist einfach eine große Auswirkung. Das ist bei Dienstleistungen genau das Gleiche wie bei einer Software. Dann, warum sind Konzerne noch spannend? Du kannst dir einfach nur überlegen, die größten Marketingagenturen, die gehen auf Konzerne. Die größten Consulting-Unternehmen, ja, die sind, was sind die größten Consulting-Unternehmen? Roland Berger, eine große Consulting-Firma, ja. KPMG, ganz egal, diese ganzen Consulting-Firmen, ja. Ob das jetzt Cybersecurity, Headhunting, Steuerberatung, ja, im Headhunting-Bereich, ja. Wer sind die großen, ja? Michael Page, diese ganzen großen Konzerne, diese ganzen großen Unternehmen, die gehen auf große Firmen, den Haupt-Target-Audit ist ein großes Unternehmen, weil die diese gut bedienen können, weil die dort einen großen Kundenwert haben, weil der Kunde nicht lang wechselt und so weiter und so fort. Und deshalb, die Kunden, die ich kenne, also wir haben zum Beispiel CRM-Unternehmen, das implementiert CRMs für größere Firmen, die haben so 3-4 große Firmen, die sie bedienen, die machen damit knapp 10 Millionen Jahresumsatz. Und dann haben sie einige kleine. Und das ist immer das, was man bedenken muss. Ja? Die großen Firmen, wenn wir wirklich über groß, so 20, 50 Millionen aufwärts, ja, dann musst du irgendwann upmarket gehen. Du musst auf größere Leute gehen in deinem Targeting. Fakt ist eins, Konzern ist der Lifetime Value wesentlich, wesentlich höher. Also brauchen wir gar nicht, wie viel. Warum gehen viele nicht auf große Konzerne? Das erste ist B2B-Dienstleister. Viele können es sich nicht leisten und haben nicht die Qualität, die Produktqualität, dahinter auf Konzern zu gehen. Oder halt, dass sie sich nicht trauen wegen den Customer Acquisition Cost, wegen den Kundenwert. Oder es macht bei gewissen Geschäftsmodellen auch nicht so viel Sinn. Ja, bei vielen macht es Sinn, bei anderen nicht. Das erste ist, der Marketing-Effort ist natürlich viel größer. Das heißt, du musst mehr Marketing-Effort reinlegen, um einen Lead, einen Prospect zu generieren. Das ist das erste, was die Marketingkosten erhöht. Sagen wir mal, du willst einen Konzerntermin generieren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand, als wenn du jetzt einfach nur auf irgendwelche, sagen wir mal, selbstständig gehst oder so. Das ist mehr Aufwand. Kostet der erste Termin, ob du das mit Zeit machst, die du selbst investierst, ob du das mit Geld machst, was du in Personal investierst, für Outbound-Messages oder in Marketing investierst mit Ads, ganz egal wo, der Aufwand ist wesentlich größer. Dann ist mehr Vertrauen auch notwendig, damit Lead zu Kunden wird, damit ein Lead zu einem Kunden wird bei Konzernen. Ja? Warum? Das kennst du klassisch, diese Logos, die werden plötzlich eine ganz neue Bedeutung, die bekommen eine ganz neue Bedeutung, weil ein Konzern natürlich, wir haben Kunden, die arbeiten, keine Ahnung, mit den größten Automobilherstellern, ja, Audi, BMW, was auch immer zusammen, und dann ist es natürlich ein einfaches, den nächsten zu gewinnen. Ja. Das heißt, die Logos und die Namen sind natürlich wichtig fürs Vertrauen, damit sie wissen, okay, die kennen sich aus und wir können es mit Leuten wie uns arbeiten. Dafür ist es halt auch so, du brauchst automatisch eine Produkttreppe. Mit einer Ausnahme Empfehlungen und Netzwerk, da kannst du immer direkt verkaufen, aber die Customer Acquisition Costs sind auch so viel höher, weil du halt am Anfang ein bisschen weniger an hohen Kunden, also am Anfang, der erste Deal wird wahrscheinlich nicht ein 500k-Deal sein, den du an Konzernkunden direkt verkaufst. Wir rechnen ein Beispiel durch und ich sage nicht, dass man mit 5.000 Euro Werbebudget starten muss bei LinkedIn. Ja, du kannst mit 2.000 Euro schon starten, aber was zu verstehen ist, einfach nur die These, wenn man einen langen Sales-Cycle hat von 12 Monaten, wir nehmen fürs Beispiel her 5.000 Euro monatlichen Adspend. Sagen wir, wir haben einen Sales-Cycle von 12 Monaten. Dann kommen wir damit, bis wir überhaupt den allerersten Deal closen, haben wir 60.000 Euro an Werbebudget ausgegeben. Vielleicht haben wir auch noch eine Agentur beauftragt, was auch immer. Sagen wir in dem Case nur, wir haben 60.000 Euro ausgegeben und haben noch keinen Euro Umsatz damit produziert. Und produziert den allerersten Deal erst dann, nachdem wir die 60.000 Euro ausgegeben haben. Und dann ist es vielleicht auch erst ein Einstiegsangebot, was 5.000 Euro kostet, was wir verkauft haben, wo man sagen kann, oh, aber Stefan, das funktioniert ja alles nicht. Ja? Und das ist das, was man verstehen muss. Man muss Long-Term Thinking haben. Und es geht, realistisch gesehen, am allerbesten, wenn man in Abundance ist, wenn man im Überfluss ist, wenn man genug Geld hat, wenn man keine Möglichkeiten hat. Und deshalb, große Unternehmen gehen auf größere. Und deshalb ist es meistens so, dass man sich Schritt für Schritt upmarket hocharbeitet. Aber in vielen Cases macht es auch einfach Sinn, auf Konzerne zu gehen, weil bei vielen Dienstleistungsgeschäften ist es einfach sehr, sehr sinnvoll, auf Konzerne zu gehen. Und das ist einfach das, was der längere Sales Cycle verändert. Und der längere Sales Cycle verändert nicht nur das, der verändert noch mehrere Dinge. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen längeren Sales Cycle hast, musst du Vertriebler, wenn du einen Vertriebler heierst, zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich hasse Fixum im Vertrieb. Ja? Fixum heißt immer Fixum-Schnorrer für mich. Ja? Das sind Menschen, die viel Fixum haben wollen, sind Fixum-Schnorrer im Vertrieb. Warum? Wenn im Vertrieb ein kurzer Sales Cycle da ist, dann kann ich sehr stark erfolgsbasiert arbeiten, habe lieber mehr Provision und weniger Fixum, weil ich als guter Vertriebler weiß ja, was ich leisten kann. Wenn du aber so einen langen Sales Cycle hast, dann geht das nicht mehr so gut. Ja? Weil wenn du 12 Monate Sales Sales-Cycle hast. Dann kannst du einen Vertriebler sagen, ja, du kriegst dein erstes relevantes Gehalt in 13 Monaten quasi. Das funktioniert nicht. Da musst du mit Fixum bezahlen.
Es gibt ja Menschen, die hören zu und es gibt Menschen, die taken Action, die setzen um. Sei ein Action-Taker. Unter diesem Video ist die LinkedIn-Bibel. Falls du sie noch nicht geholt hast, LinkedIn-Bibel 2.0 mit LinkedIn-Ads und organischen Maßnahmen. Absoluter Traum. Unter diesem Video einfach auf den Link klicken, dich eintragen und du kriegst es per Mail zugesendet. Viel Spaß beim Umsetzen und bei mehr planbarer Kundengewinnung.
Das Zweite ist, der Vertriebler muss auch länger durchhalten und bis zu Erfolgserleben. Das heißt, er muss viel ein längeres Durchhaltevermögen haben, muss erfahrungsgemäß meistens auch viel Senior sein, viel mehr Senior. Und das Dritte ist, die Kontrolle und Steuerung von Vertriebsteam funktioniert plötzlich komplett anders. KPI-Systeme funktionieren anders und du musst Dinge anpassen, weil du andere Erwartungshaltungen auch an den Vertriebler setzen musst. Und die Vertriebsführung wird auch viel, viel aufwendiger. Konzernlevel Trust aufbauen ist natürlich auch eine ganz elementare Komponente. Ja, jetzt wissen wir, im Vertrieb müssen wir ein bisschen was anders machen. Was müssen wir bei Konzernen machen? Das erste ist Logos, Referenzen, Case Studies, ultra relevant. Eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Dann brauchst du einen starken, guten Online-Auftritt. Ist keine Voraussetzung für Empfehlungs- und Netzwerk-Leads, aber wenn du in kältere Bereiche gehst, ist das ein wirklich wichtiges Ding, was einfach dein Sales-System massiv unterstützt. Dann musst du all the money liegt in Follow-up bei großen Konzernen. Also du musst intensiv an den Kunden dranbleiben, Follow-up machen und Follow-up machen und Follow-up machen und Follow-up machen. Das ist ganz entscheidend. Du darfst nicht dieser ungeduldige One-Shot-Closer sein, der glaubt, der holt einen Deal sofort rein. Ein Nein darf dich nicht jucken. Da wirst du Folgetermin machen. Aber du musst eine Sache verstehen. Der Kundenwert hinten raus ist auch da spiegelt sich der Aufwand auch wieder. Aber du weißt es halt nicht wirklich vorher, außer du hast ganz viele Referenzerfahrungen gemacht, wo sich es wirklich auszahlt. Verkäufer müssen auch sehr stark educational sein. Das heißt, die müssen gut beraten und betreuen können. Je B2B-lastiger es wird und je hochwertiger im B2B-Bereich es wird, umso mehr muss ein Verkäufer education können, das heißt beraten können. B2C, wenn du einen B2C-Sale hernimmst, da muss der Verkäufer kaum was Beratendes können. Der muss einfach in Ziel reinfragen können, in Schmerz reinfragen können und dann auch schönes Bild, schöne Vision aufzeigen können. Das heißt, gute Fragen stellen. Im höheren B2B-Bereich ist es komplett anders. Wenn zum Beispiel der Elon Musk an die, keine Ahnung, seine Rakete verkauft an die NSA oder wen auch immer es verkauft, ja. Das ist jetzt nicht klassische Closing-Einwandbehandlungstechnik. Hey, worüber möchtest du noch nachdenken? Ja, das ist ein anderer Verkauf, das ist ein anderer Verkauf. Und der geht auch über mehrere Stationen, das funktioniert einfach anders. Das ist das, was wichtig ist. Man muss da viel Fachexpertise mitbringen und diese Fachexpertise auch gut weiter multiplizieren können. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem Verkaufen, wo man Menschen auf einer Straight Line behalten muss. Wie bringt man jetzt die besten Deals über die Bühne? Die Deals über die Bühne bringen ist erstens, ich würde immer empfehlen, egal was du verkaufst, einen Beratungsworkshop, Beratungseinstieg zu machen. Falls du HubSpot kennst, der eine oder andere kennt, es ist ein CRM. HubSpot hat in den Anfangszeiten, weil sie verstanden haben, sie haben CRMs gebaut für große Firmen auch. Und was sie gemacht haben, ist eine Software programmiert, die viel im Marketing unterstützt hat auch. Ja. HubSpot war einer der ersten Marketing-CRMs, kann man sagen. Ja. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Beratungen zuerst verkauft und Marketing-Beratungen mit deren Kunden gemacht und wo sie dann, um das nachher gut umzusetzen, ihr CRM die logische Konsequenz war. Und deshalb, was du machen möchtest, ist am Anfang eine Beratung anzubieten, egal was deine Dienstleistung ist, egal was du machst, außer du hast eine komplett unerklärungsbedürftiges Angebot. Ja, wenn du zum Beispiel Headhunter bist, ja, und Menschen sind gewohnt, Headhunter, Personaldienstleister zu kaufen, dann musst du keine Einstiegsberatung verkaufen. Also wenn die wirklich so ultra unerklärungsbedürftig ist und deine Zielgruppe mega gewohnt ist, diese Dienstleistung zu kaufen, dann musst du einfach nur zeigen, warum du anders bist, besser bist und gut bist und kannst damit den Fuß in die Tür bekommen. Aber ansonsten macht ein Beratungseinstiegsworkshop Sinn. Danach möchtest du dann ein Upsell direkt logisch heraus entstehen lassen, ja. Einstiegsangebote können zwischen 1.000 und 5.000 Euro sein. Ja. Danach ist ein Einstiegsangebot, ein einkalkuliertes Angebot, kann so zwischen 10.000 und 30.000 Euro sein. Und dann kommt man zum vollen Produkt, wo man viel Volumen und viel Ergebnisse damit produziert. Jetzt sind wir viele Sachen durchgegangen, wie die Angebotsstruktur ist. Jetzt gibt es ganz viele Sachen, die man im Konzernmarketing machen soll und ganz viele Sachen, die mega false beliefs sind, wo viele Menschen das komplett falsch verstehen, wie Konzernmarketing wirklich funktioniert. Das heißt, wie man das Marketing auf Konzerne ganz anders denken muss, als diese klassischen Wege, wie es viele denken und viele machen. Und wie man das Ganze richtig macht, haben wir in diesem Video Schritt für Schritt runtergebrochen.